dass den Leuten Angst gemacht wird vor Risiko. Das ist einer der größten Fehler, die im Augenblick beim Sparen und beim Umgang mit Geldanlage existieren. Wir sprechen ja hier wirklich von Centbeträgen. Also Digicent, der heißt nicht mal so. Das ist ein Prozess, der völlig automatisiert im Hintergrund läuft. Und wenn irgendwer diese Daten haben möchte, dann soll er dafür bezahlen, aber den richtigen Preis, und zwar direkt an Sie. Wer kein Digicent-Konto hat, Pech, da wird das Geld dann eben auf dieses Gemeinschaftskonto draufgepackt. Irgendwem, der Transferzahlungen bekommt, können Sie nicht auf einmal den gleichen Lebensstandard geben wie vorher Millionär. Das ist, glaube ich, aber auch gar nicht der Plan von irgendwelchen Alterssicherungsprogrammen.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge.
Über demografische Themen und über Investmentideen. Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Annika Schulz. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
So Klaus, jetzt mal Karten auf den Tisch.
Was meinst du denn damit?
Ist da eine Payback-Karte dabei?
Payback? Wieso?
Ob du beim Payback-Punkten dabei bist.
Ach so, jetzt verstehe ich. Naja, meine Frau ist Mitglied bei Payback und ich habe eine Partnerkarte von ihr. Aber glaub mir, so richtig lohnt sich das nicht für mich. Ich gehe erstens sehr ungern und zweitens sehr selten einkaufen. Baumarkt und Tankstelle sind so die beiden einzigen Gelegenheiten, wo ich die Karte mal raushole.
Also außer Tankstelle und Baumarkt erledigt deine Frau alle Einkäufe. Das klingt ja nach einem Luxusleben.
Das stimmt so, ja. Es sei denn, es geht um mich, ja. Also wenn meine Frau meint, dass ich unbedingt mal wieder ein paar neue Schuhe brauche, dann gehe ich natürlich mit, gezwungenermaßen. Aber warum in aller Welt reden wir heute über Payback?
Ja, wir sprechen heute über Payback, weil wir ein Sparkonzept heute vorstellen, was ähnlich zu Payback funktioniert. Je mehr ich nämlich einkaufe, desto mehr kann ich theoretisch ansparen. Das klingt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Dazu sprechen wir mit Professor Dr. Christian Rieck. Fragen wir ihn selbst, wie genau das funktionieren soll.
Gut zu wissen.
Herr Rieck, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Ja, hallo. Ja, schön, dass wir uns hier unterhalten können. Finden Sie ein spannendes Thema, zu dem Sie mich eingeladen haben.
Ja, guten Tag, Herr Rieck, auch von mir. Sie sind Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Science, haben bereits 1993 ein Buch geschrieben zur Spieltheorie. Und mit der Spieltheorie beschäftigen Sie sich auch auf Ihrem YouTube-Kanal, der heißt Professor Dr. Christian Rieck. Und da haben Sie schon über 300.000 Follower, habe ich gesehen. Stimmt das erstmal soweit, was ich hier sage?
Ja, das stimmt, absolut, ja. Stimmt, das sind über 300.000 Follower. Vor allem, wenn ich dazu sage, dass das eigentlich mal eine Vorlesung bei uns an der Uni war, die so unbeliebt war, dass wir sie eingestellt haben.
Das war ein Fehler.
Ja, heute soll es um den Digicent gehen. Der Digicent, so haben Sie ein Konzept getauft, mit dem die Altersvorsorge in Deutschland einen, wie Sie selbst sagen, Regimewechsel erfahren soll. Gibt es da Parallelen zum Punktsystem von Payback?
Ja, also wenn Sie so direkt fragen, ja, da gibt's tatsächlich Parallelen dazu. Also das ist ein bisschen die Idee, ja, dass man das Sparen, was ja im Augenblick immer mit sowas Ungünstigem verknüpft ist, da wird irgendwas weggenommen und so, ja, dass man nicht ausgeben kann, dass man das Sparen also verknüpft mit dem Konsumieren. Das heißt also immer dann, wenn man was kauft, wird auch gleichzeitig ein bisschen was gespart. Und insofern, haben Sie schon recht, hat das durchaus eine Ähnlichkeit zu dem Payback-System, bei dem das ja auch so ist, ja. Ich möchte die Analogie aber vielleicht auch nicht zu weit treiben. Also es gibt natürlich auch ein paar ganz wesentliche Unterschiede.
Ja, dann verraten Sie doch erstmal grundsätzlich, was ist der Digicent?
Ja, die Idee dahinter ist genau das, was ich eben kurz skizziert habe. Immer dann, wenn man etwas kauft, soll automatisch ein kleiner Betrag, also ein Cent, wie wir sagen, ein Cent pro Euro, also 1%, soll gespart werden, und zwar auf ein eigenes Konto. Also nicht irgendwie, weiß ich, neutral weg in irgendeinen großen Topf rein oder so etwas, sondern auf ein ganz individuelles Konto. Für einen selber soll bei jedem einzelnen Kaufvorgang was gespart werden. Und die Idee dahinter ist eben in der Tat dieser Regimewechsel, also dass man nicht aus dem Einkommen heraus spart, so wie man das im Augenblick ja immer kennt, sondern dass man das mit dem Kaufvorgang verbindet, also immer dann eben beim Kaufen etwas spart, automatisch im Nebenbei, ohne dass man das großartig bemerkt.
Wir haben die gesetzliche Rentenversicherung, wir haben berufsständische Versorgungswerke, es gibt die betriebliche Altersversorgung und es gibt private Rentenversicherungen. Also eigentlich doch genug Möglichkeiten, um fürs Alter vorzusorgen. Warum braucht es denn eigentlich noch den Digicent?
Naja, das sind immer solche Sachen. Also es ist eben konzeptionell etwas anderes. Die Geschichte, die ich dazu eigentlich erzählen müsste, können wir vielleicht gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, aber vom Prinzip her, die Geschichte, die ich erzählen müsste, das ist die, dass sich die Bedeutung von Einkommen aus Kapital und aus Arbeit immer weiter ändert. Und im Augenblick sind die ganzen Geschichten, auch die Sie angesprochen haben, sind größtenteils nur auf die Arbeit selber bezogen. Also in dem Augenblick, wo man in irgendeiner Form Arbeit vollbringt, wird eben auch was gespart. Hier ist ein bisschen die Idee, dass man sehr stark in Richtung Kapitalsparen geht. Da können wir ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Dass also auf die Art und Weise jeder Einzelne zu so einer Art Mini-Kapitalist wird. Also das ist vielleicht schon mal der Hauptunterschied bei der Sache. Und das andere bei solchen Regimewechseln ist es häufig, dass eben Dinge einfach auch anders wahrgenommen werden müssen, mhm, ja, um vielleicht auch Änderungen zu bewirken. Also in der Vergangenheit, wie ich schon öfter jetzt schon auch hier drin gesagt habe, wenn wir aus dem Einkommen sparen, hat man immer das Gefühl, es fehlt was, es ist was weg. Und allein dieses positive Verbinden mit dem Konsum, das halte ich für eine unglaublich wertvolle Angelegenheit.
Also Sie meinen, wenn ich mir dann was kaufe, denke ich mir, auch wenn es ein bisschen teurer ist, eigentlich nicht so schlimm, weil ich ja gleichzeitig immer für die Altersvorsorge spare. Und wenn man das jetzt so weiterführt, ich spare dann immer 1% von allem, was ich konsumiere, für die Altersvorsorge. Wo geht denn das Geld hin und wie wird das da verwaltet?
Also erstmal mit dem bisschen teurer werden. Erinnern Sie sich bitte daran, wie das war, als wir die Mehrwertsteuer erhöht haben. Das ist ja um satte 3 Prozentpunkte einmal hochgegangen. Da hat man ja eigentlich nicht so ganz wirklich das Gefühl, dass es teurer wird. Also selbst in der Inflationsmessung sind solche Sachen mitunter teilweise fast untergegangen. Also das heißt, dieses Gefühl, von dem Sie eben gesprochen haben, man habe das Gefühl, es werde teurer, das bezweifle ich, dass man das überhaupt haben wird. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das zu 100% so eintreffen wird. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber was, glaube ich, eine ganz wichtige Sache ist, das ist zu verbinden, den Kaufvorgang, das Positive, also das Angenehme, das ist immer das Schöne, ja, das Geld auszugeben, ja, das zu verbinden gleichzeitig mit dem Sparen, damit diese Schere, die wir im Augenblick im Kopf haben, einfach verschwindet, mit der wir mit Sparen etwas Ungünstiges verbinden. Und jetzt haben Sie gerade gefragt, wo geht das eigentlich hin? Naja, es geht eben auf jeden Fall auf ein individuelles Konto. Das ist eine ganz wichtige Sache dabei. Und dieses individuelle Konto ist aber eines, an das man nicht einfach rankommt. Also im Augenblick ist ja ein sehr großes Problem bei diesen ganzen Sparprogrammen, übrigens auch weiteren Programmen als die, die Sie eben erwähnt haben, ja, ist ein ganz großes Problem, dass man häufig nach einiger Zeit einen großen Batzen Geld sieht und dann das Gefühl hat, oh, da kann ich ja ran. Ja, dann nehmen die Leute plötzlich das, was sie eigentlich fürs Alterssparen vorgesehen haben, kaufen sich einen Porsche davon oder so. Ich treibe ein bisschen, aber so vom Prinzip her. Ja. Und das sind einfach Dinge, die auf die Art und Weise verschwinden, weil das in den Hintergrund tritt, gleichzeitig aber irgendwie positiv besetzt ist. Ja, also wie gesagt, es geht auf ein individuelles Konto, es geht auf ein aktienorientiertes Konto, wie gesagt, wegen Arbeit und Kapital. Und es sorgt eben dafür, dass es einfach so in den Alltag integriert ist, dass man es gar nicht mehr als Fremdkörper wahrnimmt.
Sie müssen das noch mal ein bisschen erklären, wie das technisch ablaufen soll. Also ich stehe jetzt an der Kasse, ich habe eine Rechnung zu bezahlen. Wir waren vorhin gerade beim Baumarkt, ich habe den Wagen voll, muss jetzt bezahlen an der Kasse. Also die Mehrwertsteuer, das weiß der Händler, den muss er ans Finanzamt abführen. Aber woher weiß der Händler dann, was mit meinem Digicent wird?
Tja, vom Prinzip her genauso. Also erstmal aus Kundensicht sieht das kein Deut anders aus. Bleiben wir dabei vielleicht mal bei der Analogie, die wir vorhin hatten mit dieser Payback-Karte. Da weiß man ja auch, wo die Payback-Punkte hinkommen sollen. Und genau das gleiche Prinzip verwenden wir hier einfach auch. Also in dem Augenblick, wo Sie an der Kasse bezahlen, können Sie beispielsweise auch sowas wie eine Payback- oder Digicent-Karte oder sowas dann vorzeigen, wenn Sie dann auf eine andere Weise bezahlen wollen. Also wenn Sie nicht digital bezahlen wollen. Im Regelfall wird es ja heutzutage sowieso elektronisch bezahlt. Und dann kann es eben durch den Bezahlvorgang automatisch Ihrem eigenen individuellen Konto gutgeschrieben werden. Und das ist ein Prozess, der völlig automatisiert im Hintergrund läuft. Also davon kriegt keiner mehr was mit. Weder der Händler kriegt das mit, noch Sie kriegen das großartig mit, sondern das läuft einfach ab. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb das in der Vergangenheit so überhaupt gar nicht denkbar war. Ja, also Sie haben vorhin mal Bismarck angesprochen. Das ist etwas, das wäre zur damaligen Zeit rein technisch einfach gar nicht möglich gewesen. Das hätte solche gigantischen Transaktionskosten hervorgerufen, dass es nicht gegangen wäre. Heutzutage ist das etwas, das läuft einfach mit, ohne dass irgendetwas Besonderes passieren kann. Also ohne, dass man was Besonderes merkt. Ja. Weil einfach ja unsere Systeme heutzutage im Grunde genommen schon auf so etwas ausgerichtet sind. Vielleicht noch eine weitere Sache. In dem Augenblick, wo wir heutzutage mit Payback bezahlen, ist das ja eine Sache, die von dem Händler stark nachverfolgt werden kann. Also das machen die ja nicht aus Spaß, sondern das machen die ja deshalb, weil die daran verdienen wollen. Also das ist ja eine Sache, die man schnell vergisst. Ja, man kriegt ja auch eine Größenordnung von 1% irgendwie gut geschrieben. Aber wie gesagt, das scheint etwas zu sein, was denen auch was bringt. Und wir müssen bedenken, dass in dem Augenblick, wo so etwas auch generell und staatlich organisiert ist, plötzlich die Datenschutzmöglichkeiten auch viel höher sind, als sie bisher sind. Also bei solchen Sachen, wo sie eben irgendwelche Payback-Programme haben, da sind sie ja praktisch komplett gläsern und verkaufen alles das, was sie an Informationen haben, für, naja, 1%. In dem Augenblick, wo das mit dem DigiSend gemacht wird, kann man das ja völlig anders organisieren, sodass die ganzen Stufen zwischendrin davon überhaupt gar nichts mehr mitkriegen und der DigiSend einfach direkt bei ihnen auf dem Konto läuft. Und wenn irgendwer diese Daten haben möchte, und das ist natürlich ein Schatz für viele Leute, dann soll er dafür bezahlen, aber den richtigen Preis, und zwar direkt an sie, und auf eine Art und Weise, dass dann auch ein Preisfindungsmechanismus verwendet wird, der dafür sorgt, dass ihm auch ein fairer Preis rauskommt. Also im Augenblick ist ja so, da kann ihnen der Anbieter einen kleinen Betrag bieten und sie können ihm Ja oder Nein sagen, aber die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Also warum machen wir das denn in dem Augenblick nicht genauso, wie es jetzt schon bei Google-Anzeigen beispielsweise gemacht wird, dass eben auf die verschiedenen Slots geboten wird und die Leute, die ihre Daten kaufen wollen, bieten ihnen was dafür. Und wenn sie sagen, ja, der Preis ist okay, dann sagen sie ja und kriegen das eben gleichzeitig noch mit dazu, ihrem DigiSend-Konto gut geschrieben. Und wenn man es einfach nur mal überschlägt, dann stellt man schon fest, also 1% kommt da mal mindestens auch noch zustande, wahrscheinlich wesentlich mehr.
Und dieses 1%, wo geht das genau hin? Also ist das dann ein Konto bei einer Bank oder ist das ein Staatskonto? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt da natürlich verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Das, was ich selber am besten fände, das wäre, dass es in der Tat ein, also erstmal ein individuelles Konto sowieso, aber bei einer Bank ist. Und dass dort aber keine großen Auswahlmöglichkeiten mehr für die einzelnen Kunden sind. Also es kann vielleicht ein paar wenige Auswahlmöglichkeiten geben, können wir gleich mal darüber sprechen, warum das sinnvoll sein kann. Aber es sollte keine großen Sachen mehr sein, wo man selber versucht einzugreifen, nachzudenken, auf dumme Gedanken zu kommen, um es mal einfach zu sagen, sondern das soll einfach im Hintergrund mitlaufen und soll im Wesentlichen verwaltet werden. Man kann natürlich jetzt die Folgefrage stellen, ja, warum eigentlich Bank? Also warum machen wir das nicht einfach mit der Blockchain oder irgend sowas?
Genau, ja.
Okay, ich sehe schon die Frage nach den Regeln. Also, warum nicht Blockchain? Na, weil das, wenn wir es genau betrachten, zumindest Stand heute, eine ziemliche Nerd-Angelegenheit ist. Also man kann das natürlich auf der Blockchain machen, aber das hat nicht nur Vorteile, sondern es sorgt beispielsweise dafür, dass wenn keine zentrale Instanz da ist, an die sie sich mal wenden können, weiß ich, wenn ihnen ein Passwort verloren geht oder so etwas, dann ist es heutzutage so, da sind teilweise die Zugangsdaten einfach weg und das Kapital, was dahinter steht, ist auch weg. Also lustigerweise, jetzt wo wir gerade hier sprechen, ich habe so ein altes Handy von mir gefunden, da ist noch irgendwie so ein bisschen von Bitcoin drauf. So ganz sicher bin ich mir nicht mehr, wie das Passwort ist. Ja? Und machen sich keine Sorgen.
Hätten Sie es besser aufgeschrieben.
Na gut, aber bei einer Bank haben Sie ja auch ein Risiko zum Beispiel. Wenn die insolvent geht, dann ist das Geld ja auch weg.
Ja, ja, wenn es bei der Bank selber, also die Bank dafür verantwortlich wäre, das muss natürlich ein Sondervermögen sein. Ja, also wir sprechen ja hier von einem Fonds, also das heißt, wir sprechen von im Wesentlichen Aktien, die natürlich als Portfolio zusammengesetzt sind. Und da hat die Bank, da gibt es kein Insolvenzrisiko der Bank, sondern das ist natürlich ein Sondervermögen. Und die sorgen nur dafür, dass die sozusagen das Interface liefern, mit dem sie eben bequemer damit umgehen können.
Wir sind jetzt schon bei der Anlage gewesen. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Die digitale Abwicklung setzt eine Kartenzahlung voraus. Was machen wir denn mit den Barzahlungen? Die wird es ja zumindest in einem bestimmten Anteil weiterhin geben.
Ja, also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also die eine ist, Sie haben einfach eine DigiSend-Karte und die zeigen Sie dann auch vor. Ja? Die sagen, das soll dem DigiSend-Konto gut geschrieben werden.
So wie Payback.
So wie Payback, genau. Jetzt kann es natürlich immer noch Leute geben, die beispielsweise sagen, nee, das ist mir aber zu transparent. Ich will überhaupt gar nicht, dass irgendwer sieht, dass ich hier irgendwas gekauft habe, wofür ich Verständnis habe. Dann wäre das einfach eine Transaktion, die auf ein Sonderkonto laufen würde, Gemeinschaftskonto, von dem man dann beispielsweise sagen kann, naja, weiß ich, Leute, die in ganz besonders unteren Einkommensgruppen sind, die können da nochmal irgendwie extra ein bisschen was abkriegen oder kann man sich irgendwelche schlauen anderen Dinge überlegen. Also jedenfalls so, dass es dafür ein Sammelkonto gibt, was dann für andere Fälle verwendet werden kann. Es ist übrigens nicht der einzige Fall, sondern auch wenn beispielsweise Leute aus einem Raum dazukommen, der sich nicht dem DigiSend angeschlossen hat, dann könnte das der Fall natürlich genauso auftreten. Genauso im Grunde genommen wie im Augenblick bei der Mehrwertsteuer. Nur muss man es da eben so machen, das wird nicht zurückerstattet, sondern wer kein DigiSend-Konto hat, Pech, da wird das Geld dann eben auf dieses Gemeinschaftskonto draufgepackt.
Also beim Autokauf dann auf jeden Fall die DigiSend-Karte nicht vergessen, ne? Weil sonst hat man ja nur einen Verlust.
Das würde ich dringend empfehlen, ja.
Sie haben sich ja auch dafür ausgesprochen, wenn man so ein System wie den DigiSend einführt, dass man das als Pflichtmodell macht, dass man sozusagen dann aktiv dagegen sprechen muss, wenn man es nicht haben möchte. Warum glauben Sie, ist das die bessere Alternative, als es komplett freiwillig zu machen?
Also ich habe übrigens nicht eben davon gesprochen, dass man irgendwie widersprechen kann. Ja, man kann nicht aus dem System raus bei dem DigiSend. Das ist eine wichtige Komponente, dann sage ich Ihnen gleich warum. Ja, das Einzige, was Sie machen können, ist, Sie können sagen, naja, dann geht das Geld eben nicht zu mir individuell. Ja, also diese Opt-out-Möglichkeit, Die ist einfach nur, dass sie den Einkauf anonym machen können. Das Geld ist trotzdem weg, in Anführungsstrichen. Also irgendwer kriegt es natürlich. Ja? So, warum verpflichtend? Sie müssen sich vorstellen, bei der Riester-Rente beispielsweise war das ja auch am Anfang diskutiert, dass es verpflichtend sein sollte und danach ist es freiwillig geworden. Welche Konsequenzen hat sowas eigentlich? Nein, die wesentliche Konsequenz ist, dass wir jetzt auf einmal einen riesigen Vertriebsapparat haben, die Leute einzeln mit unfassbar viel Geld und Aufwand überzeugen müssen, so einen Vertrag abzuschließen, und damit der Vertrag selber viel weniger lukrativ wird. Sie dürfen ja eins nicht vergessen, wir sprechen ja hier wirklich von Centbeträgen. Also Digicent, der heißt nicht nur so, sondern es ist wirklich in sehr vielen Fällen Centbeträge. Wenn Sie einen Kaugummi kaufen, sind das vielleicht sogar weniger als Centbeträge, die da drin stecken. Das heißt also, wenn wir hier auch noch Vertriebskosten irgendwie drin hätten, dann würden wir uns Ineffizienzen in das System reinholen, die es echt nicht wert sind. Das ist so ein bisschen die Überlegung, warum ist die Mehrwertsteuer verpflichtend? Naja, da gibt es vielleicht auch viele Gründe, dass Leute sagen würden, dann möchte ich eigentlich lieber nicht zahlen, müssen aber trotzdem alle zahlen. Ja? Und genauso ist das hier einfach auch. Man kauft sich so viele Nachteile ein, wenn so etwas nicht für alle verbindlich ist, dass solche Systeme normalerweise daran zugrunde gehen. Und also gerade jetzt beispielsweise bei solchen verschiedenen Spardingen, die es im Augenblick gibt, Sie müssen sich das ansehen, wie dort die Kosten auch über die Zeit verteilt sind. Ja? Weil die Kosten so exorbitant hoch sind, die Leute zu überzeugen, überhaupt sowas zu machen, also davon zu überzeugen, das zu tun, was für sie selber sinnvoll ist. Ja? Für diesen Vorgang muss man so viele Kosten aufwenden, dass teilweise über die ersten Jahre hinweg sie erstmal die ganze Zeit nur Kosten haben, die sie im Grunde genommen abstottern müssen. Also natürlich immer versucht, anders zu verteilen, aber das ist ja dann immer nur eine Milchmädchenrechnung. Die Kosten sind ja trotzdem da. Und diese Ineffizienz kann man sich rausnehmen, indem man einfach ganz klar festlegt, sagt, ja, das ist für alle verpflichtend.
Sie haben den Digicent so in die Nähe der Mehrwertsteuer gerückt, sozusagen, als ähnlich wie die Mehrwertsteuer abgezogen wird an der Quelle des Bezahlvorgangs. Aber nun gibt es doch auch Leistungen, für die wird gar keine Mehrwertsteuer erhoben. Die Mieten zum Beispiel, was machen wir denn mit denen?
Ja, das stimmt. Die Miete, das ist ein klitzekleines Problem, um es mal so zu sagen, weil es da im Augenblick nicht den automatischen Vorgang der Mehrwertsteuer gibt. Da Mieten einen relativ hohen Anteil ausmachen, gerade von unteren Einkommensschichten, um die es ja hier auch zum ganz großen Teil geht, ist vollkommen klar, dass Mieten in dieses System mit reingezogen werden müssen. Das ist an den Stellen, also von den Leuten, die halt im Augenblick Mieten bekommen, mag das ein bisschen unangenehm sein, aber der Aufwand ist, gegeben die heutige Technik, glaube ich, auch ziemlich überschaubar.
Nun haben wir, glaube ich, ausführlich erklärt, wie man mit den Digicent erstmal sein Konto befüllt. Jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe jetzt viel konsumiert, mein Digicent-Konto ist gefüllt, nicht nur mit Centbeträgen, sondern mit Eurobeträgen. Wie kann es sich noch vermehren? Da haben Sie ja auch sich Ideen zugemacht, dass es sozusagen nicht einfach nur brach liegt und inflationsbedingt dann an Kaufkraft verliert bis zur Rente.
Ja, das ist einer der größten Fehler, die im Augenblick überhaupt beim Sparen und beim Umgang mit Geldanlage existieren. Dass den Leuten Angst gemacht wird vor Risiko. Also wir reden regelmäßig den Leuten ein, passt auf, Aktien sind ganz fürchterlich riskant. Und man muss erstmal, wenn eine Bank irgendwie Richtung Aktien gehen will oder Fonds, ist ja eigentlich das wirklich Entscheidende, muss man erstmal lange Unterschriften leisten, dass man auch verstanden hat, dass man sein Geld verlieren kann. Und man muss ein Risikoprofil angeben und sagen, wie viel man an Erfahrung da drin hat und so weiter. Das heißt, es sind lauter Dinge, wo die Leute geradezu davon abgehalten werden, das zu machen. Und jetzt gucken wir uns mal an, worin dieses Risiko besteht. Das Risiko besteht darin, dass wir Schwankungen haben. Wenn wir aber über lange Zeiträume hinweg denken, und das tun wir bei der Altersvorsorge ja, dann sind diese Schwankungen mehr oder weniger irrelevant. Also selbst wenn wir ganz am Anfang das Pech haben sollten, dass es drastisch runtergeht, nach einigen Jahrzehnten ist das in allen Fällen aufgeholt, zumindest wenn es nur einigermaßen so weitergeht wie in der Vergangenheit und normalerweise auch weit überschritten. Wir machen das im Augenblick leider so, dass wir kollektiv Risiken vollkommen falsch wahrnehmen. Wir gucken gebannt auf die Aktien und haben das Gefühl, da ist Risiko drin und merken überhaupt gar nicht, dass in dem Geld ein sicherer Verlust eingebaut ist, namens Inflation, der im Augenblick auch gerade wieder zuschlägt. Und vor allen Dingen, wenn wir es vergleichen mit den Aktien, wir gar nicht merken, dass wir über das Geld über lange Zeit hinweg, also wir sparen in Geld oder geldnahen Produkten, ja, dass wir dadurch auf lange Zeit hinweg regelmäßig verlieren gegenüber den Aktien. Und das ist einfach eine absolute Katastrophe. Wir nehmen das vollkommen falsch wahr. In Deutschland übrigens auch besonders stark falsch, weil wir in Deutschland noch stärker in Krediten denken, als wir das teilweise in anderen Ländern üblich ist. Und Sie müssen sich vorstellen, das Geld, was wir im Augenblick haben, ist ja auch auf Kredit aufgebaut. Also dadurch, dass Kredit vergeben wird, entsteht Geld. Das ist genau in der Natur unseres Geldes. Und deshalb ist es uns gedanklich fremd, in Eigenkapital zu denken. Aber erinnern Sie sich nochmal an das zurück, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dass der Unterschied zwischen Arbeit und Kapital sich immer mehr Richtung Kapital verschiebt. Und genau von diesem Kapital muss man profitieren. Also es ist genau andersrum. Ja? Das Risiko, was man eigentlich hat bei langfristiger Anlage, das steckt darin, dass man Geld hält. Ja? Und das ist eben das, was man also hier, glaube ich, verstehen muss und was auch die Grundlage dieses Prinzips ist.
Für Aktien in der Altersvorsorge plädieren auch wir, da sind wir ganz bei Ihnen, weil auf die lange Anlagedauer natürlich viel, viel Risiko bei der Kapitalanlage wieder eliminiert. Aber was macht man denn nur mit den Auszahlungen? Steuern drauf erheben oder nicht?
Also da habe ich eine klare Position, keine Steuern drauf erheben. Es gibt natürlich tausend Argumente, wie man das sehen kann und an welchen Stellen mit welcher Begründung Steuer erhoben wird. Sie müssen sich aber ein Argument angucken. Das Geld, was Sie dort sparen, ist hier bereits einmal Einkommen versteuert. Also das einmal ist das durch diesen Prozess bereits durchgelaufen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also in den USA beispielsweise ist es so, dass sie Geld nehmen können, unversteuert, also nicht einkommensversteuert, sondern unversteuert, in einen Sparplan reinsetzen und es dann nachgelagert versteuern. Das verstehe ich, ja, dass man dann nachgelagert das entsprechend, was da drin steckt, versteuert. Hier ist es ja so, Einkommensteuer zahlen sie erstmal da drauf, stecken es dann in den Dividend, dadurch, dass sie irgendetwas kaufen. Und jetzt sehe ich die innere Logik nicht, warum man am Ende darauf nochmal Steuern bezahlen sollte. Ja, manche argumentieren jetzt natürlich, ja, dieses Mehr, was dazugekommen ist, das ist ja erstmal das Entscheidende und das muss besteuert werden. Also selbst wenn das am Ende ein Argument wäre, was ich durchsetzen würde, müssten wir da ja mal mindestens die Inflation abziehen. Also mindestens das, und die macht sehr viel aus. Ja, denn sonst versteuern wir ja am Ende nur Inflation. Das wäre ja auch vollkommener Quatsch. Ja. Das nächste ist, man muss sich natürlich die Frage stellen, warum bitteschön, wenn die Leute das staatliche Rentensystem entlasten, warum sollen sie dafür auch noch Steuern zahlen? Das ist doch genau das, wo wir an anderen Stelle eine Entlastung bringen. Also ich würde es völlig paradox finden, darauf Steuern zu zahlen und würde sogar für das Gegenteil plädieren. Ich würde dafür plädieren, dass es einen staatlichen Zuschuss gibt. Also es muss unter bestimmten, aber es ist eine Sache, die man sich überlegen kann, dass in bestimmten Situationen man das Ganze sogar umdreht und sagt, ja, da haben wir so eine Art negative Steuer drauf. Ja, also das, was dort reinfließt, das empfinden wir gesellschaftlich als so wertvoll, weil es ja eben Altersarmut und sowas verhindert, dass wir auf die Art und Weise eben sogar eine staatliche Unterstützung haben. Also das könnte ich mir wesentlich eher vorstellen, als wir da auch noch ankommen und sagen, das soll versteuert werden.
Aber Sie müssen mit dem Vorschlag natürlich gegen den aktuellen Trend anargumentieren, denn im Augenblick läuft ja gerade der umgekehrte Prozess, dass wir Alterseinkünfte zunehmend besteuern. Gerade in der gesetzlichen Rente zum Beispiel.
Das stimmt. Also erstens, ich bin Wissenschaftler und daher frei, was ich aus einer Gedankenwelt heraus fordere. Ja. Wie das jemand politisch umsetzt oder durchsetzt, das ist ja zum Glück nicht mein Job. Das muss ja gar nicht machen. Aber ich kann ja Empfehlungen dazu geben, was ich sage, was aus einer abstrakten, theoretischen, neutralen Sicht sinnvoll wäre. Und da, glaube ich, haben wir hier schon verdammt gute Argumente dafür, dass hier eben auf diese Art des Sparens keine Steuer erhoben werden muss. Übrigens bei den anderen Sachen, dass sich im Augenblick, dass Steuern beispielsweise auf Renten gezahlt werden, das ist ja teilweise ein Angleichen der Systeme. Ja, also wir hatten in der Vergangenheit ja häufig irgendwelche Systembrüche drin, ja, das dann heißt, ja, da wird hier ein bisschen weniger gezahlt, aber dafür ist es auch steuerfrei und so weiter. Das ist ja im Wesentlichen die Sache, dass hier Systeme angeglichen worden sind. Und inwieweit das am Ende Gewinner und Verlierer hat, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber das scheint mir da eher der Hintergrund zu sein. Aber wir können ja hier komplett von Null auf neu starten. Und da sehe ich jetzt nicht, dass es irgendwelche Gründe zu einer Angleichung oder sowas geben sollte. Und wie gesagt, wenn eine Steuer, dann eine negative.
Das ist ja heutzutage auch noch so. Also wenn ich jetzt persönlich in Aktien anlege, nehme ich ja auch mein bereits versteuertes Einkommen, investiere und muss darauf ja auch wieder eine Kapitalertragssteuer bezahlen. Also das System ist ja heute schon, sage ich mal, ungerecht. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Kommen wir zur Auszahlungsphase, die wir ja jetzt auch schon angesprochen haben. Wie stellen Sie sich das vor? Also ich habe jetzt mein Konto, ich habe einen gewissen Betrag darauf bis zum 67. Lebensjahr angespart. Das hat sich vielleicht auch nochmal durch Aktien vermehrt. Wie wird daraus eine monatliche Rente für mich?
Also erstmal, das hat sich nicht nur vielleicht vermehrt, sondern ziemlich sicher. Und zwar auch sehr viel. Also können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie viel das eigentlich ist. Das ist nämlich erstaunlich viel bei diesen Zeiträumen, von denen wir hier sprechen. Ja? Also erstmal, da wird wahrscheinlich relativ viel sein. Also wir sprechen hier von mehreren Jahresgehältern, die dort liegen. Sie haben recht in dem, was Sie gerade implizit gesagt haben. Das sollte keinesfalls ein Einmalbetrag sein, der auf einmal ausgezahlt wird. Also das ist ein Riesenproblem, ja? Beispielsweise auch bei zum Beispiel Lebensversicherungsverträgen, die wir im Augenblick haben, dass dann mit einem Schlag ein großer Betrag ausgezahlt wird. Und das natürlich ein Betrag ist, mit dem man auch von der eigenen Erfahrung her kaum umgehen kann. Also daher muss es auf jeden Fall irgendetwas sein, was in irgendeiner Form verrentet ist, wie man sich das genau auch immer vorstellen mag. Also das heißt, es muss etwas sein, wo man klare Restriktionen hat, in welcher Geschwindigkeit das entnommen werden darf. Ich kann mir hier verschiedene Konzepte vorstellen. Also eines kann beispielsweise sein, dass wir sagen, es gibt eine Maximalhöhe, bis zu der man monatlich was davon entnehmen kann. Und da muss man eben selber entscheiden, wie man das am besten über den Zeitraum verteilt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man hier beispielsweise standardisierte Versicherungsverträge mit einbauen kann, die einfach Langlebigkeit mitversichern. Das ist klar, ja, denn es gibt einige Leute, die sterben früher, andere, die sterben später. Im Augenblick kann es so sein, dass wenn jemand sagt, naja, das ist ein nettes Add-on, was in dem Digicent drinsteckt, und wenn ich es vererbe, ist auch nicht so schlimm, ja, der entnimmt dann vielleicht ein bisschen weniger von der ganzen Sache. Wenn irgendwer sagt, ja, aber das ist für mich ein essentieller Anteil und ich brauche das, selbst wenn ich 105 werden sollte, dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn es eben auch diese Option gibt, dass man hier es einfach über einen Versicherungsvertrag entsprechend, ja, verrenten lässt, so lange wie man eben lebt. Aber das sind Ausgestaltungsmöglichkeiten, die, glaube ich, dann auch stärker öffentlich diskutiert werden müssen, bei denen man sich dann auch stärker öffentlich Gedanken machen muss, welche Wahlmöglichkeiten lässt man denn eigentlich noch und was sind die Dinge, die man als Voreinstellung vorgibt.
Sie hatten gerade gesagt, da kommt eine Menge dabei raus. Dann lassen Sie uns doch mal Butter bei den Fische geben. Wie viel ist es denn? Mit wie viel kann man denn rechnen in Ihrem Modell?
Ja, also ich habe das einfach mal mit einem sehr dicken Daumen überschlagen. Und sehr dicker Daumen heißt, man muss einfach ein paar mehr oder weniger heroische Annahmen machen. Ja? Beispielsweise, wenn wir mal sowas Einfaches machen, wie dass wir sagen, wir haben eine Rendite da drin von 5% und das Ganze läuft über 60 Jahre, dann heißt es beispielsweise, wir haben hier das, also 3,5-fache etwa von einem Jahres, ja, ausgeben, muss man eigentlich sagen, ja, was vielleicht einigermaßen das gleiche ist, das Jahresgehalt. Das heißt also, wir haben auf die Art und Weise mehrere Jahresgehälter bereits da drin angesammelt. Erinnern Sie sich an das, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja dieser eine Cent, den man selber einzahlt. Mal angenommen, man schafft es einfach noch, einen gewissen Teil davon, beispielsweise über diese Werbegeschichten zu verkaufen, also meistbieten zu versteigern. Ja, im Augenblick kriegt man dafür ungefähr in der Größenordnung von 1, maximal 2%. Das heißt also, Sie merken, dieser Betrag, von dem ich hier gerade gesprochen habe, wenn Sie da einfach nur bereit sind, tatsächlich das zu machen, was jetzt auch schon viele tun, das ist ja nichts, was neu dazukommt, ja, so machen wir das Gleiche wie jetzt auch, kriegen Sie beispielsweise nochmal 2 weitere Prozentpunkte dazu. Auf einmal ist ja so, dass Sie schon den dreifachen Betrag davon haben. Ja, auf einmal haben wir dann schon, 9 Jahresgehälter, die in so einer Sache drinstecken. Stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, es gäbe vielleicht tatsächlich wirklich noch einen staatlichen Zuschuss dazu. Könnte ja auch passieren. Auf die Art und Weise käme noch mal mehr zustande. Und das heißt, Sie merken, dass diese scheinbare Kleinigkeit des Alltags, die wir hier haben, sehr schnell wirklich zu, der Größenordnung 5 bis 10 Jahresgehältern ansteigen kann. Und das ist schon eine Menge Geld.
Das waren jetzt Durchschnittswerte, die Sie für die Rechnung benutzt haben, das ist klar. Aber was ist denn mit den Menschen, die weniger konsumieren? Gibt es ja auch. Wir haben ja unterschiedliche Einnahmen- und Ausgabenstrukturen in der Bevölkerung. Was ist mit denen, die relativ wenig Konsumausgaben haben, weil sie sich vielleicht gar nicht mehr leisten können?
Naja, das ist ja gerade das Interessante. Diejenigen, die sich nicht viel Konsumausgaben leisten können, sind ja auch zugleich diejenigen, die kein Einkommen haben und dann erst recht gar nicht nach dem bisherigen System selber nochmal sparen können. Also das müssen Sie ja bedenken, das ist ja ein im Augenblick zutiefst ungerechtes System, ja, dass den Leuten gesagt wird, okay, prima, ihr kriegt hier irgendwelche staatlichen Hilfen, aber dass ihr irgendwie selbstständig werden könntet, davon, dass eben auch noch so ein eigener Betrag da ist, daran ist gar nicht gedacht. Das heißt also, in allen Hilfen, die im Augenblick gezahlt werden, in ganzen Transferzahlungen, ist hier nicht vorgesehen, dass an irgendeiner Stelle gerade die unteren Einkommensschichten irgendwelches Vermögen aufbauen können. Und das ist ja hier anders. Also auf einmal ist es ja so, dass gerade diejenigen, die beispielsweise auch Empfänger von Transferleistungen sind, dass die hier in dem Digicent ebenfalls sparen, die an einer anderen Stelle nicht gespart hätten. Also das ist ja gerade der große Charme darin, dass dort diese Einkommensschichten proportional überrepräsentiert werden, überproportional viel kriegen würden.
Dennoch wäre es doch aber so, dass Menschen, die wenig Geld haben, auch weniger konsumieren können und dadurch natürlich auch dann geringeres Einkommen aus dem Digicent haben. Und zusätzlich gibt es ja auch verschiedene Arten von Menschen. Also es gibt Menschen, die sparen ganz viel. Dann gibt es Menschen, die sind am Ende des Monats immer auf Null. Wird da nicht der bestraft, der sparsam lebt und der belohnt, der alles verprasst?
Sehe ich nicht. Denn wenn Sie sparsam leben, dann zeigen Sie ja, dass Sie ohnehin schon eine Sparpräferenz haben. Dann machen Sie ja genau das, was hier der Digicent bei den anderen gewissermaßen erzwingt. Also das ist, richtet sich ja eigentlich an die Leute, die eben normalerweise nicht sparen würden. Ja, wenn Sie jemanden haben, der sowieso schon eine hohe Sparquote hat, klar, dann ist natürlich dessen Digicent-Anteil an seinem eigenen Sparvermögen geringer, aber ja nur deshalb, weil er sowieso schon diese andere Sparpräferenz hatte. Also eigentlich wirkt der Digicent ausgleichend. Ja, diese ganzen Nachteile, die Sie sich ausdenken können, die natürlich vorhanden sind, klar, aber die werden immer abgeschwächt durch den Digicent. Ja, der arbeitet immer so, dass er versucht, diese Nachteile ein bisschen zu reduzieren. Und natürlich nicht 100%. Ja. Sie können nicht auf einmal irgendwem, der Transfereinkommen, Transferzahlungen bekommt, können Sie nicht auf einmal den gleichen Lebensstandard geben wie vorher ein Millionär. Das ist, glaube ich, aber auch gar nicht der Plan von irgendwelchen Alterssicherungsprogrammen. Sondern die Idee dahinter ist ja eher, den Status quo auch zumindest mal erhalten zu können, den jemand hat.
Also vielleicht nochmal als Zusammenfassung, es geht hier um eine Zusatzrente. Also Sie stellen ja gar nicht die gesetzliche Rente, so wie wir sie haben, in Frage, sondern Sie sagen, es ist eine ergänzende Komponente, die dazukommen könnte.
Das ist korrekt, ja. Also das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Das ist keine Sache, die jetzt irgendwas verdrängen soll von den Sachen, die es bisher gibt oder so etwas, sondern es ist ein rein zusätzliches, weiteres System, was dazukommt. Was einfach eben angepasst ist an diese Situation, dass man, ja, wie ich schon mehrfach gesagt habe, in Richtung Eigenkapital gehen muss. Ja? Also wissend, dass eben Kredite Fremdkapital sind. Ja? Das ist einfach ein Element, was zu allen bisherigen Bausteinen hinzukommt, die ergänzen soll um diese eine Komponente.
Herr Rick, am Ende stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen. Die eine: Wir machen Sie für die verbleibende Zeit der Legislaturperiode zum Chef des neu geschaffenen Rentenministeriums. Was wären denn Ihre neuen Reformen?
Na, das ist bei mir einfach, oder?
Sie haben schon eine.
Ich habe eben schon Angst bekommen bei den Fragen, aber das war
einfach. Sie hat ja vorhin so schön gesagt, als Wissenschaftler ist man frei, aber die Krönung ist ja am Ende, wenn die Ideen, die man als Wissenschaftler hat, tatsächlich dann auch umgesetzt werden. Die zweite Frage, die wir an unsere Gäste immer stellen, ist etwas persönlicher Natur. Wir würden gern von Ihnen hören, wie sind Sie denn selbst fürs Alter vorbereitet?
Tja, wie sagt man doch, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe, oder? Sie müssen sich vorstellen, ich bin als Professor natürlich verbeamtet und ich hoffe ein bisschen darauf, dass das vielleicht mich eine bessere Situation bringt als die meisten anderen, die das nicht sind. Zum gewissen Teil muss man das aber auch, weil man natürlich einfach weniger verdient. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was ich vor dieser Zeit verdient habe oder was meine Freunde verdienen, also muss das eigentlich auch so sein. Also ich vertraue schon zum großen Teil darauf, dass diese Idee, die eben beim Beamtentum dahinter steckt, dass die einigermaßen funktioniert. Ja, und ich da, ja, mein Ruhegehalt, glaube ich, heißt das, auch so kriege, dass ich einigermaßen davon weiterleben kann.
Das wünschen wir Ihnen. Und für alle, die noch mehr über den DigiCent erfahren möchten, die würden wir gerne auf unsere Internetseite verweisen, dia-vorsorge.de. Dort ist das Konzept des DigiCent nochmal ausführlicher beschrieben. Wir haben da ein kleines Dossier aufgelegt und veröffentlicht. Also wer da noch mehr erfahren möchte, schauen Sie auf unserer Website vorbei. Und wenn Sie dort noch nicht alles finden, was Sie möchten müssen, dann schreiben Sie uns einfach info@dia-vorsorge.de. Herr Rieck, recht herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wir schauen mal, was aus dem DigiCent wird in den nächsten Monaten oder Jahren.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja, schön, dass Sie von Monaten sprechen.
Wir bleiben optimistisch.
Na, hoffen wir mal, dass Sie recht behalten.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.
PBIC nein, aber den DigiCent immer im Portemonnaie.
Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, Klaus. Wer viel konsumiert, kann auch viel mehr Rente bekommen.
Das klingt ein bisschen nach Schlaraffenland. Mhm. Ich bin ja überhaupt gespannt, welche Resonanz der Vorschlag von Professor Rieck finden wird.
Da bin ich auch mal gespannt, auch wie unsere Hörer das finden werden. Gib doch mal eine Prognose ab.
Du weißt doch, Prognosen sind schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
Und noch schwerer, wenn out of the box gedacht wird.
Wir werden auf jeden Fall den DigiCent weiter im Auge behalten und schauen, was passiert. Aber bis hierher soll es das gewesen sein.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.